Manchmal hat der Zufall einen fragwürdigen Humor. Dann schiebt er uns einfach wie Schachfiguren durchs Leben. Paris, 9. November. Denkst du, du kennst die Wahrheit über deine Welt? Was, wenn ich dir erzähle, dass innerhalb eurer menschlichen Gesellschaft eine weitere existiert? Eine, die aus all dem besteht, was ihr für obskure Horrorgeschichten und düstere Märchen haltet. Magier, Werwölfe, Dämonen. Einem Spinner wie mir glaubst du nicht? Sehr gut. Das ist der beste Beweis, dass wir unseren Job richtig machen. Geheimhaltung und Schutz der paranormalen Bevölkerung. Eine Gratwanderung, die ich in so vielen Welten scheitern sehen musste, um mich hier herauszuhalten. Aber dieser Fall ist seltsam. Irgendetwas stimmt nicht. Vielleicht war es ein Fehler, der Wiederbelebung dieses Ermittlerteams zuzustimmen. Vielleicht hätte ich längst verschwinden sollen. Jetzt ist es zu spät. Vanya Bellacroix. Die Weltenwechselakten. Von Caroline Sommer. Sie hören eine Leseprobe aus Band 1, Narrenlauf. Gelesen von Sven Matthias. Siebtes Kapitel. Donnerstag, 13. Dezember 2007. Carol zupfte gedankenverloren an ihrem Schal herum, während sie die Leute beobachtete, die sich auf dem Bahnsteig sammelten. Ich tat das Gleiche, ein paar Meter weiter hinten. Den rechten Fuß an die Wand gestellt, auf einer Seite den Kopfhörer mit Musik im Ohr, suchte ich die vorbeieilenden und wartenden Gesichter ab. Jeder Mensch ist allein unter vielen. Einer läuft gerne nur geradeaus. Einer geht auf Umwegen durchs Leben. Abgehetzte, telefonierende Anzugträger mit Aktenkoffern, lärmende Jugendliche samt Skateboards und bücherbepackte Studenten bildeten den Kontrast zu den vielen Besuchern der Stadt, deren Zahl zu keiner Jahreszeit schrumpfte. Stadtpläne, Wanderschuhe und Kameras sah man tatsächlich genauso häufig wie schlichte Einkaufstüten. Die gesamte Szenerie vermittelte den Eindruck eines überdimensionalen Ameisenhaufens. Mit dem Unterschied, dass hier niemand einem gemeinsamen Ziel nachging. Abgesehen vom permanenten Konsum vielleicht. Eine Gruppe asiatischer Touristen knipste begeistert das blaue Schild an der gefliesten Wand über uns, auf dem 5 weiße Buchstaben das Wort Opera formten. Was auch immer so interessant an U-Bahn-Stationen war, dass man sie fotografieren musste. Die digitale Anzeige verkündete, dass die nächste Metro der Linie 7 gleich einfahren sollte. Die würden wir nehmen. Vor 10 Minuten hatten wir einen der Scouts aus einem anderen Team in Linie 8 passiert. Mit der 3 waren wir zuvor aus der Gegenrichtung gekommen. Gerne hätte ich einige Gedanken gelesen. Aber selbst wenn ich es in einer derart großen Menschenmenge wagte, standen die Chancen, ausgerechnet die Überlegungen dieses Hexers zu erwischen, gleich null. Vermutlich genügte allein der Versuch, um mir postwendend eine deftige Migräne zu verpassen. Begegnete uns tatsächlich ein Weißer, probierte ich über die 5. Dimension so viel in Erfahrung zu bringen, wie im flüchtigen Vorbeigehen möglich. Meistens ergab das nicht gerade viel und kostete mehr Zeit, als dass es nutzte. »Ein bisschen Bammel habe ich immer noch«, gestand Carol, als die Bahn quietschend vor uns zum Stillstand kam. Nebeneinander liefen wir zur nächsten Tür. Es beunruhigt mich, das Opfer zu spielen. Ihr gegenüber würde ich das nicht zugeben. Aber mir ging es ähnlich. Niemand konnte zu 100% ausschließen, dass mich dieses Zeug nicht ebenfalls lahmlegte. Ich hatte mir allen Ernstes bereits einen Plan für den Extremfall zurechtgelegt und Geheimhaltung spielte in diesem Szenario keine besonders tragende Rolle. In den letzten 4 Stunden war aber, wie zu erwarten, nicht das Geringste passiert. Ich glaubte nicht daran, dass wir ihn mit so wenigen Leuten überhaupt fanden, geschweige denn heute. Leider färbte meine nach außen getragene Gelassenheit nicht auf die Wandlerin ab. »Werden wir rechtzeitig merken, wenn er die Fiole öffnen will?« Das hatte Hendrik mich am Morgen ebenfalls gefragt. Unter 4 Augen, bevor wir ins Auto stiegen, das nun unweit der Oper in einem kleinen Parkhaus auf unseren Feierabend wartete. »Ja«, antwortete ich, die gleiche Selbstsicherheit vortäuschend wie gegenüber dem Teamleiter vorhin. »Weiße Hexer, rieche ich einen 1/2 Kilometer gegen den Wind. Der Kerl wirkt in meiner Nähe so schnell keinen Zauber. Das weiß ich sehr wohl zu verhindern.« Wenn es sich, entgegen unserer Vermutung, doch um einen Trank handelte, waren Reaktionsvermögen und Lungenvolumen gefragt. Die Metro bremste ruckelnd an der nächsten Station. Carol hielt sich, aus Ermangelung eines anderen Griffs, an meiner Jacke fest. Ich meinerseits packte gerade noch rechtzeitig eine der Stangen über unseren Köpfen. Dabei trat ich beinahe einem älteren Herrn im Wollmantel auf die blank polierten Lackschuhe. »Entschuldigung.« Er hörte mich nicht. Genau wie sonst niemand unsere Unterhaltungen mitverfolgen konnte. Carol trug, verpackt in ihrer Haarspange, einen entsprechenden Zauber mit sich herum. Die einfache Plastikklammer funktionierte wie eine Batterie, die sich langsam entlud und so der Magie Unbegabten die Gelegenheit bot, die Formel zu nutzen. Theoretisch war das mit sämtlichen Gegenständen möglich. Jeder Magienutzer konnte sie erschaffen, je nach Stufe entsprechend stark. In vielen Universen nutzte man hauptsächlich Schmuckstücke für diesen Zweck. Auch in dieser Welt war das früher gang und gäbe. Vielleicht hielt sich daher hartnäckig die Bezeichnung Amulett. Inzwischen kam man praktischerweise von den traditionellen Formen ab und verwendete sämtliche Alltagsgegenstände. Jordi meinte, er würde lieber mit mir tauschen, anstatt irgendwelche Taschen zu durchwühlen. Mir persönlich wäre das recht. Mit roten Ohren nahm sie wieder Abstand, zumindest soweit es die um sie herumstehenden Leute zuließen. Sie schämte sich für ihre Angst, war aber ehrlich genug, sie nicht zu überspielen. Ihr fehlte die notwendige Routine. Wie man in einer bestimmten Situation handeln musste, ließ sich auswendig lernen. Den Umgang mit der Tatsache, dass nur ein Versuch für so etwas blieb, verstand man erst mit der Zeit. »Ich befürchte, um die Lockvogelspielerei kommen wir nicht rum.« Wir schafften es ja nicht mal, die Linien gleichzeitig im Auge zu behalten. »Seine Trefferquote ist extrem hoch. So viele Wandler gibt es in Paris auch wieder nicht. Nicht mal, wenn man Werwölfe und Gestaltwechsler zusammenzählt. Er erkennt uns irgendwie. Die Chancen, ihn zu erwischen, stehen höher, wenn wir potenzielle Ziele mimen.« »Ich weiß.« »Châtelet! Châtelet!« unterbrach die Lautsprecheransage forsch den Wortwechsel. Das war die Station, an der Nick und Jordi gerade Position bezogen. Der Hauptumsteigepunkt, einer der am stärksten frequentierten Bahnhöfe mit 5 anfahrenden Linien und Anbindungen an die RER4. Heute kamen wir schon zum 3. Mal hier entlang, wie über 30.000 andere Leute auch. Die Türen öffneten sich, woraufhin sich eine Menschentraube, Taschen, Ellbogen und Füße zur Hilfe nehmend, an uns vorbei nach draußen quetschte. In diesem Moment verlangte das Handy in meiner Hosentasche vibrierend nach Aufmerksamkeit. Ein Blick auf das Display verriet, dass Mei Su uns aus der Zentrale zu erreichen versuchte. Im Gegensatz zum Rest des Teams waren wir nicht mit Funk ausgestattet, weshalb die Mobiltelefone die einzige Möglichkeit zur Kommunikation und Übermittlung des Standortes boten. Ich hob ab und presste den Hörer ans Ohr. Hier drin war es viel zu laut zum Telefonieren, vom schlechten Empfang ganz zu schweigen. »Ja?« »Steigt aus. Ich hab da so ein Gefühl. In Châtelet seid ihr richtig. Mir lief es beim Klang ihrer Stimme kalt den Rücken hinunter. Carol am Ärmel gepackt, hastete ich zur Tür und schob geistesgegenwärtig den Fuß dazwischen, um diese daran zu hindern, uns vor der Nase zuzuschlagen, was sich um einige schmerzhafter erwies als erwartet. Fest biss ich mir auf die Zunge. Nicht unaufmerksam werden. Die Stimme der Supporterin war nichts als hohles Geflüster, das aus dem Telefon klang wie in Trance. Kein bisschen fröhlich oder aufgedreht, wie sonst. Ein Dämmerzustand, in den sie verfiel, wenn eine ihrer Visionen einsetzte. Ich drückte den Apparat fester ans Ohr. »May, rede mit mir! Was siehst du?« Fähigkeiten, die sich nicht gezielt steuern lassen, sind immer so eine Sache. Wenn man Pech hat, tauchen sie nur auf, wenn man es nicht gebrauchen kann, und bleiben aus, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Mays Timing an diesem Mittag war allerdings nahezu perfekt. »Weiße Weste voller Blut«, »scharfe Zähne, halbe Menschen, Lachs Rosé und Königsblau.« Carol schaute mich verwirrt an und hob fragend die Hände. Ich drehte mich auf dem Bahnsteig um die eigene Achse, in der Hoffnung, etwas zu entdecken, das auf die zusammenhanglosen Hinweise passte. Hinter uns fuhr die Metro weiter. »Halbe Menschen, scharfe Zähne, ihr müsst ihnen helfen, sie können nichts dafür.« Das Rattern der abfahrenden Bahn dröhnte in meinen Ohren und ich schaffte es kaum, mich darauf zu konzentrieren, magische Aktivitäten in der Nähe auszumachen. Ein Wunder, dass die Gestaltwandlerin verstand, was ich für sie wiederholte. Wild gestikulierend deutete sie auf das Ausgangsschild, auf dem neben dem Pfeil Richtung Treppe die bunten Punkte der Linienfarbe mit den entsprechenden Zahlen abgebildet waren. Auf dem Gegengleis hielt indes ein weiterer Zug. Gelb, violett, braun und lila. Eine blaue Linie gab es hier, abgesehen von der RERB, nicht. Dafür eine rosafarbene. Lachsrosé? Nummer 7, mit der wir gerade gekommen waren. Ich fuhr herum, das Handy noch immer in der Hand. Vom gegenüberliegenden Bahnsteig schallte schrilles Kinderweinen hinüber, in das binnen Sekunden panische Rufe und Schreie einstimmten. Carol, die ebenfalls in Richtung der Schienen stand, wurde bleich. Sie starrte sprachlos auf das Fenster der Bahn, die gerade ihre Türen schloss, wieder anrollte und die Sicht auf die andere Seite freigab. Das sich uns bietende Bild als widerlich skurril zu beschreiben, war maßlos untertrieben. »May, Code Omikron, hol die anderen hier runter, schnell!« Drüben lag ein junger Mann auf dem Boden, der sich unter Krämpfen stöhnend zur Hälfte in einen grauen Wolf verwandelt hatte. Zitternd steckte er in diesem Stadium fest, unfähig zurück in die zweibeinige oder ganz in die vierbeinige Gestalt zu gelangen. Aus der halb zur Schnauze verformten Nase lief ein Blutrinnsal über den beinahe noch menschlichen Unterkiefer, aus dem allerdings schon die Reißzähne ragten. Scharfe Zähne, halber Mensch. Mitten in der Innenstadt. An einem der belebtesten U-Bahnhöfe von ganz Paris. Verfickte Scheiße. Meine Kollegin bekam davon nichts mit. Sie schaute weiter der ausfahrenden Metro hinterher. »Da ist er«, flüsterte sie so leise, dass es beinahe ungehört verhallte. »Der Hexer!« Ich riss meinen Blick von der unwirklichen Szene los und folgte dem ihren zu den Scheiben des letzten Waggons. Dort stand ein Mann im Trenchcoat, einen auffällig blauen Regenschirm geschultert, wie ein Gewehr. Die kräftige Farbe machte in der vom Grau beherrschten Umgebung den Eindruck von leuchtendem Königsblau. Er betrachtete mit zur Seite geneigtem Kopf eine über den Sitzen hängende Gestalt, ähnlich der, die sich uns gegenüber auf den kalten Steinen krümmte. Ein Weicher, mehr konnte ich in der Eile nicht erkennen. Die Bahn verschwand bereits im Tunnel, wurde zum schwindenden Licht in der gähnenden schwarzen Öffnung. Auf die umstehenden Menschen musste sie ein bisschen wirken wie ein Tor zur Hölle. Ich steckte das Mobiltelefon ohne aufzulegen in die Jackentasche und hoffte aus meinen rasenden Gedanken etwas herauszufiltern, das irgendeinen Nutzen brachte. Binnen kurzer Zeit ergaben beinahe alle Hinweise der Analystin Sinn. Trotzdem konnten wir lediglich versuchen, es einzudämmen. Ihr müsst ihnen helfen, sie können nichts dafür.« Von den Gängen zur Oberfläche drangen gedämpfte Rufe zu uns herunter. Nick und Jordi, die Befehle durch das Labyrinth brüllten und per Funk Verstärkung riefen. Sie würden das schon regeln. Nikolai kannte sich mit kritischen Situationen aus und Jordi verlor so schnell nicht die Nerven. Code Omikron hin oder her. Ohne lange zu überlegen, sprang ich auf die Gleise, um den Zug hinterher zu sprinten. Ein aussichtsloses Unterfangen, zumindest zu Fuß. Womit ich nicht rechnete, war, dass Carol es mir gleich tat. »Vanya! Verdammt nochmal, wo willst du hin?« Ihr Echo schallte von den gemauerten Wänden zurück, was die Eindringlichkeit des spitzen Schreis gekonnt verstärkte. »Zur Pont-Marie! Die Bahn braucht bis dorthin nur 2 Minuten!« Und dann? Wiederholte sich das Schauspiel? Stürmten die Menschen panisch aus dem Untergrund auf die Straßen und erzählten von halb zu Wölfen gewordenen Gestalten? Wir mussten zumindest versuchen, das zu verhindern, es eindämmen, bevor sich Gerüchte in der nach Sensation gierenden Metropole verbreiteten wie ein Lauffeuer. Ohne auf irgendwelche Einwände zu achten, verschwand ich im scheinbaren Nichts. Im Schatten eines außer Betrieb genommenen Süßigkeitenautomaten tauchte ich in der nächsten Station wieder auf. Keine 2 Meter entfernt fand ich genau das, was ich suchte. Den Feueralarm. Seit sie denken konnte, besaß Carol 4 Gestalten. Eine Seltenheit, wie man ihr 1000-fach beteuerte. Sie selbst fühlte sich oft hin und her gerissen, welches der vielen Aussehen ihr am meisten entsprach. In diesem Moment, tief unter der Stadt, musste sie keineswegs lange überlegen. Sie verwandelte sich in einen Steinkauz und raste so schnell sie konnte dorthin, wo die U-Bahn verschwand. Schon von Weitem heulte ihr das Schrillen von Alarmsirenen entgegen, das dank des veränderten Gehörs noch unangenehmer klang als durch Menschenohren. Die Metro war zur Hälfte in die Station gerollt, der hintere Waggon beinahe leer. Bloß 4 Personen ließen sich darin ausmachen, eine davon der gequälte Werwolf. Den Wanderer konnte sie hingegen nirgends entdecken. Dabei musste er längst hier sein. Dieser Alleingang war dermaßen dämlich. So eine Frechheit, sie einfach stehen zu lassen. Was hatte er überhaupt vor? War er schuld am Alarm? Oder dem fast geräumten Abteil? Ein älteres Ehepaar stand am vorderen Ende des Ganges zwischen den Sitzen, beide in Posen, die locker aus einem Harry-Potter-Film stammen konnten. Es fehlten lediglich die Zauberstäbe. Dafür verschränkten sich ihre Finger zu magischen Gesten, mit denen sie ein Zeichen nach dem nächsten in die Luft schrieben. Die grauhaarige Dame warf immer wieder besorgte Blicke in Richtung des leeren Zugteils. Ihr Mann behielt derweil den weißen Hexer im Auge. Eine der Seitenscheiben neben ihnen hatte erst vor kurzem das Zeitliche gesegnet. Diverse Taschen, Tüten und Getränkebecher lagen zusammen mit den Scherben auf dem Gleisbett herum. Wie es aussah, war jemand auf den glorreichen Gedanken gekommen, die Notbremse zu ziehen, um dafür zu sorgen, dass die Unbeteiligten aus dem Gefährt fliehen konnten. Vielleicht doch nicht Vanya, sondern die beiden Alten. Mit einem Hypnosezauber oder etwas in der Art. Falls ja, dann war das Zivilcourage paranormaler Art. Respekt. Carol flatterte zum Fenster hinein und verwandelte sich zum 2. Mal, diesmal in eine ausgewachsene Hyäne, die knurrend die Zähne bleckte. So gut sie konnte, versuchte sie, das Ehepaar aus der Schusslinie zu nehmen und gleichzeitig einen Blick darauf zu erhaschen, ob der Halbwolf noch lebte. Sein Stöhnen und Krampfen war verebbt. Der Körper in der verdrehten Pose erschlafft. »Mach dir um uns keine Gedanken, Mädchen«, rief der alte Herr ihr zu, während er seine Frau zur Tür buxierte. »Wir kommen zurecht.« Der Hexer mit dem Regenschirm zeigte sich völlig unbeeindruckt. Statt sich zu wundern, setzte er ein breites Grinsen auf. Begeistert streckte er die Arme aus, den Schirm wie einen Spazierstock haltend. »Noch jemand? Heute gebt ihr euch aber ganz besondere Mühe!« Carol fletschte die Zähne, zögerte aber, den Mann anzufallen. Er sah aus wie der durchschnittliche Typ von nebenan, ein Niemandsgesicht. Dennoch hatte sie keine Ahnung, ob er sich mit Zaubern umgab. Kaum ein Magiebegabter tat das nicht. Sie schlossen sich in unsichtbare Höhlen ein, die zu Mauern wurden. wenn es sich als notwendig erwies. Ich hatte ihm dieses Zahnpasta-Werbegrinsen so gerne aus dem Gesicht gewischt. Leider waren seine Barrieren sicherer als jeder Atomschutzbunker, was bedeutete, dass aus der Entfernung nicht die geringste Chance blieb. Die einzig realistische Möglichkeit bestand darin, direkt hinter ihm aufzutauchen, zumindest wenn er aufhörte, den vermaledeiten Regenschirm im Kreis zu schwingen, wie ein Tambo-Major. Sich in der Reichweite eines bewegten Objekts zu materialisieren, konnte getrost als lebensmüde bezeichnet werden. Man lief schneller Gefahr, das Ding in sich wiederzufinden, als man zu blinzeln vermochte. Also beobachtete ich die Situation in der Hoffnung auf den passenden Augenblick weiter durch das verschmierte Glas der Wagentür. Im Schatten des Zugs auf dem Gleisbett hockend, entdeckte mich vorerst sowieso niemand. »Meine Damen und Herren, es tut mir unendlich leid, Ihnen heute noch nicht die perfekte Zusammensetzung präsentieren zu können«, deklamierte Mr. Blue mit Trauermiene. Enthusiastisch trat er einen Schritt auf Carol zu. Sie wich keinen Zentimeter zurück. Mit jeder seiner Bewegungen wurde ihr Knurren bedrohlicher, was nicht nur bei dem Hexer eine Gänsehaut verursachte. In dieser Gestalt wirkte sie wesentlich selbstsicherer. Ihre gesamte Haltung gab zu verstehen, dass sie kämpfen würde, wenn es sich als erforderlich erwies. Gleichzeitig war sie so klug, sich nicht blindlings auf ihn zu stürzen. Die dünne Spitze des Schirms knallte provokant nah vor ihren Pfoten auf den schmutzigen Boden, während die freie Hand des Weißen beiläufig zu seiner Jackentasche glitt. Eine bessere Gelegenheit würde sich kaum ergeben. Das Überraschungsmoment lag eindeutig auf meiner Seite. Also tauchte ich unmittelbar hinter dem Schirmkünstler auf, der sich, auf seinen improvisierten Gehstock gestützt, mit fiesem Grinsen zu meiner Kollegin hinunterbeugte. Carol quittierte mein Erscheinen mit einem sogar in Hyänenaugen erkennbar erleichterten Blick. Innerhalb seiner Defensive war Mr. Blue für den Sekundenbruchteil, den er zum Reagieren brauchte, nichts weiter als ein Mensch. Er kam nicht dazu, sich umzudrehen, geschweige denn, den Tascheninhalt wieder verschwinden zu lassen. Ich packte seine Hand mit dem gläsernen Behältnis, drehte ihm den Arm auf den Rücken und trat kräftig gegen den Schirm. Die Metallspitze schabte über den rauen Boden und das zwischen dem blauen Polyester verborgene Gestell kapitulierte unter der Erdanziehungskraft. Da er so schnell nicht dazu kam, sein Gewicht zu verlagern, tat der Hexer es seiner unvermutet verlorenen Stütze gleich. Er kippte nach vorne, nur um in äußerst demütigender Haltung zwischen Carol und mir auf den Knien zu landen. 1:0 für mich. Und ich war noch lange nicht fertig mit ihm. Wer einen Magienutzer wirklich bloßstellen will, zersäbelt seine Defensive. Das hat in etwa den gleichen Effekt, wie ihn nackt über den Champs-Élysées zu scheuchen. Mit einem deutlich übertriebenen Offensivaufgebot sorgte ich dafür, dass Mr. Blues unsichtbare Barrieren zusammen mit dem Regenschutz zu Boden gingen. Tatsächlich landete dessen gebogener Griff derart günstig, dass ich ihn problemlos mit dem Fuß anheben konnte, ohne mich umständlich danach bücken zu müssen. Dank magischer Hilfe kostete es außerdem kaum Kraft, stehen zu bleiben und den größeren sowie körperlich stärkeren Weißen unten zu halten. Der Fluch, der sich anschließend an ihn heftete, ging mir wie von selbst über die Lippen. Eine simple Formel, die ihn zwang, meinen Worten von jetzt an Folge zu leisten. »Wehe, du wehrst dich«, flüsterte ich ihm hörbar grinsend ins Ohr, um anschließend sein augenscheinliches Lieblingsaccessoire von allen Seiten zu begutachten. Mit Sicherheit kein günstiges Stück. Das gesamte Gestell war aufwendig graviert und besaß um einiges mehr Gewicht als das eines gewöhnlichen Schirms. Damit eignete er sich bestimmt hervorragend, um bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Abschätzend wog ich den Parapluie in der linken und drückte mit der anderen den Arm des Hexers weiter seinen Rücken hinauf. Sollte er sich ruhig noch ein Stück tiefer bücken. Es juckte mir gewaltig in den Fingern, ihm ein paar blaue Flecke zu verpassen. Er brauchte mir nur einen Grund zu liefern, einen winzig kleinen Fehltritt, und ich musste nicht lange warten. Selbst jetzt umklammerte er weiterhin die Fiole. Sein krampfhafter Versuch, mit drei Fingern deren Deckel zu öffnen, war genau das, was ich brauchte. Kannst du diesen Mist nicht mal bleiben lassen?« Durch kurzes Hochwerfen korrigierte ich die Lage des Schirms und holte aus. Der silberne Griff beschrieb einen beinahe perfekten Bogen, bis er mit voller Wucht in die gepflegten Zähne seines Eigentümers krachte. Dem entglitt sein Glasfläschchen, das klappernd zu Boden fiel, wo es in Zeitlupengeschwindigkeit auf Karolts Pfoten zureute. Dem hässlichen Geräusch von berstendem Zahnschmelz folgten einige Spritzer Blut, die unter Aufheulen Mr. Blues über seinen blütenreinen Hemdkragen tröpfelten. Weiße Weste voller Blut. Sie hörten eine Leseprobe aus Band 1 der Weltenwechselakten mit dem Titel Narrenlauf von Caroline Summer. Gelesen von Sven Matthias. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.wanderkrähe.de.